Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie so spät noch dabei sind. Einige unserer Themen in diesem Journal vor Mitternacht. Kampf gegen illegale Migration? Fragezeichen. Die EU hat ein Abkommen mit dem Libanon geschlossen. Rund 1 Milliarde Euro sollen fließen, um Geflüchteten im Libanon bessere Chancen zu bieten oder anders formuliert, sie dort zu halten. Das wirtschaftlich eigentlich am Boden liegende Land hat seit 2011 mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Was kann so ein Abkommen nun bewirken? Dazu gleich Fragen an den österreichischen Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher Gerald Knaus. Außerdem Kampf um das liebe Geld im Haushalt 2025. Bis heute hatten alle Ministerinnen und Minister Zeit, ihre Vorstellungen für den Haushalt nächstes Jahr vorzulegen. Und weil es bereits eine Lücke von 25 Milliarden Euro gibt, hat Finanzminister Lindner gezielt um Sparvorschläge gebeten. Wie sehr ist neuer Streit in der Ampel damit programmiert, wenn die Ressorts nichts abgeben wollen? Dazu Achim Post, SPD, stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss in der ARD.
Dass wir die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit und die soziale Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen. Denn jeder weiß, wir brauchen alle drei Sicherheiten. Und deshalb wird natürlich dieser Haushalt eine besondere Herausforderung.
Der Kampf um das liebe Geld im Haushalt 2025. Wir werden berichten. Sie sind vor Krieg und Armut aus Syrien geflohen in den benachbarten Libanon, ein Land, das wirtschaftlich am Boden liegt und in dem etwas mehr als 5 Millionen Menschen leben. Seit 2011 kamen mehr als 1,5 Millionen an Flüchtlingen aus Syrien dazu. Und weil die Geflüchteten im Libanon kaum Chancen auf ein besseres Leben haben, machen sich viele mit dem Boot nach Europa auf. Zypern liegt nur wenige 100 Kilometer Luftlinie vom Libanon entfernt. Heute hat die EU mit dem Libanon ein Flüchtlingsabkommen geschlossen. 1 Milliarde Euro soll fließen, damit der Libanon die Flüchtlinge besser versorgen, aber eben auch bei sich behalten soll. Caroline Born.
Keine 200 Kilometer entfernt liegt die EU-Inselrepublik Zypern vom Libanon. Gerade mal 20 Flugminuten, sagt Zyperns Präsident Nikos Christodoulidis. Laut ihm setzen fast jeden Tag Migranten per Boot nach Zypern über. Es geht um im Libanon lebende Syrer. 4000 sollen seit Jahresbeginn angekommen sein, deutlich mehr als im Vorjahr. In der EU zählt das kleine Zypern pro Kopf die meisten Asylanträge. Die Flüchtlingslager seien voll, sagt der Präsident.
The current situation is not sustainable for Lebanon and it's not sustainable for Cyprus. Is not sustainable for the European Union.
Für Christodoulidis eine untragbare Situation. Um die Zahl der Ankommenden zu stoppen, stellt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch vor Ort dem Libanon rund 1 Milliarde Euro in Aussicht für die nächsten 3,5 Jahre.
We want to contribute.
Wir wollen den Libanon wirtschaftlich stabilisieren. Und zwar, indem wir die Bereiche Bildung, soziale Sicherheit und Gesundheit stärken. Das soll den Menschen im Libanon zugutekommen.
For the people in Lebanon.
Gleichzeitig, so von der Leyen, zähle man auf eine gute Zusammenarbeit, um illegale Migration und Menschenschmuggel zu verhindern. Der an Syrien grenzende Libanon hat rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen. Das setze die Bevölkerung unter Druck und übersteige Libanons Fähigkeiten, so der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati. Er warnt, dass die Flüchtlinge nach Europa weiterziehen könnten. Dass der Libanon zur neuen Heimat der Geflüchteten wird, lehnt er ab, plädiert stattdessen für eine freiwillige Rückkehr nach Syrien. Seiner Ansicht nach sind die meisten Regionen in Syrien sicher. Zustimmung kommt von Zyperns Präsidenten. Anders sehen das Menschenrechtsorganisationen. Hiba Zayadin von Human Rights Watch.
Syria is still engulfed in violence and those who return are at serious risk of persecution.
Syrien sei immer noch in Gewalt gefangen und diejenigen, die zurückgingen, seien ernsthaft von Verfolgung bedroht. Von der Leyen kündigt an, prüfen zu wollen, wie ein Konzept für eine freiwillige Rückkehr nach Syrien erarbeitet werden könne.
Exploring how to work on a more structured approach. To voluntary returns to Syria.
Die EU-Kommissionschefin will dafür eng mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk zusammenarbeiten. Neben dem Geld für die Bewältigung der Flüchtlingskrise will die EU den Libanon bei Wirtschafts- und Finanzreformen unterstützen. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Daneben sollen die libanesischen Streitkräfte für die Grenzsicherung ausgestattet und trainiert werden. Zudem regt von der Leyen ein Abkommen mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex an. Und es sollen legale Migrationswege in die EU offen gehalten werden. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt hält vor allem solche sicheren Wege Richtung Europa, etwa durch entsprechende Aufnahmeprogramme, für den richtigen Ansatz. Ebenso weitere humanitäre Mittel, die laut Brot für die Welt seit Jahren zurückgehen und die Spannungen zwischen Einheimischen und Geflüchteten schüren. Um die Migration nach Europa zu begrenzen, hat die EU zuletzt ähnliche Abkommen mit Tunesien, Ägypten und Mauretanien geschlossen.
Die EU schließt ein Flüchtlingsabkommen mit dem Libanon, Caroline Born berichtete. Was bringen solche Abkommen? Das können wir jetzt vertiefen mit Gerald Knaus, österreichischer Sozialwissenschaftler, Mitgründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Gefragter Experte für die Politik in Migrationsfragen. Ich konnte mit ihm vor einer Stunde sprechen. Guten Abend, Herr Knaus.
Guten Abend.
Herr Knaus, wie entscheidend ist aus Ihrer Sicht so ein Abkommen, wie es nun die EU mit dem Libanon schließt?
Die erste Frage, die sich stellt, ist, dieses Abkommen hat ja bis zu diesem Moment, glaube ich, noch niemand gesehen. Also ich habe es auch noch nicht lesen können. Und die entscheidende Frage, wie viel zusätzliches Geld hier tatsächlich zusammenkommt, die konnte mir auch noch niemand beantworten. Und ich habe mit verschiedenen Mitgliedstaaten gesprochen. Das ist insofern wichtig, als die Kommission ja nicht Geld drucken kann. Die hat ein viele Jahre Budget festgelegt im Vorhinein. Es könnte also sein, dass da gar nicht so viel zusätzliches Geld zusammenkommt. Und angesichts der dramatischen ökonomischen sozialen Krise im Libanon ist das sicherlich nicht sehr adäquat.
Dann bleiben wir doch mal bei dem Punkt Geld, weil was wir wissen, für die nächsten 3,5 Jahre soll die EU 1 Milliarde Euro in Aussicht gestellt haben. Das ist die Summe, die so genannt wird. Und ich frage mich tatsächlich auch, reicht so eine Summe aus für all das, was EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute genannt hat, nämlich den Libanon wirtschaftlich zu stärken, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem zu verbessern, Sicherheitskräfte besser zu trainieren, den Flüchtlingen eine Perspektive im Libanon zu geben und. Deswegen die Frage, reicht da 1 Milliarde Euro verteilt auf 3,5 Jahre aus?
Nein, das ist ein kleines Pflaster auf einer tiefen Wunde. Der Libanon erlebt die tiefste Wirtschaftskrise seiner Geschichte in Friedenszeiten. Große Teile der Bevölkerung schaffen es nicht mehr, ihre Familien genug zu ernähren. Die Inflation ist dramatisch hoch. Der Tourismus ist zusammengebrochen. Jetzt von wirtschaftlicher Entwicklung zu reden, wenn das Auswärtige Amt alle Deutschen auffordert, dringend das Land zu verlassen wegen Kriegsgefahr, ist vollkommen unrealistisch. Und auch bei den Flüchtlingen wissen wir, dass 90% Unterstützung brauchen, 95% Probleme haben, regelmäßig ihre Familie zu ernähren. Also wir stehen vor einer katastrophalen Wirtschafts- und sozialen Krise, die die Flüchtlinge betrifft, und das ist viel zu wenig Geld.
Und das heißt, nur wenn deutlich mehr Geld fließt, nur dann kann dieses Abkommen überhaupt irgendwie Sinn machen.
Also ich sehe nicht, warum der Libanon es zu seiner Priorität machen soll in dieser Situation. Ein paar Tausend, die versuchen, in Booten Zypern zu erreichen, warum der Libanon das zur Priorität macht, das zu stoppen. Vor allem, wenn wir sehen, dass es der französischen Regierung in den letzten Jahren nicht gelungen ist, die Menschen zu stoppen, mit Booten nach Großbritannien zu fahren von Frankreich aus. Das ist nicht einfach und ich verstehe auch nicht, wie es zur Priorität wird.
Aber Sie haben ja gesagt, Herr Knaus, öfter schon in der Diskussion in Migrationsfragen haben Sie öfter schon gesagt, Abkommen mit solchen Drittstaaten könnten eine gute Lösung sein. Sie sind ja auch so etwas wie der Vater des EU-Türkei-Deals damals, der eingetütet wurde und seit 2020 aber auch keinen Bestand mehr hat. Also was müsste man dem Libanon anbieten, damit das tatsächlich ein realistisches Abkommen wird, was tatsächlich irregulär Migration begrenzen könnte?
Wir müssen etwas tun. Für Zypern ist die Lage dramatisch. Im letzten Jahr und in den letzten Jahren hat Zypern im Jahr vielleicht 2000 Syrern im Jahr Schutz gewährt. Das ist so, als würde Deutschland jedes Jahr 2 Millionen Menschen Schutz gewähren. Das hat Deutschland in keinem Jahr seiner Geschichte gemacht. Also Zypern steht vor einer unglaublichen Herausforderung. Für den Libanon aber bedeutet das, wir brauchen auch für Jordanien und auch eigentlich für die Türkei eine ernste internationale Diskussion. Wie soll es weitergehen mit den Millionen Syrern, die in den Nachbarstaaten Aufnahme gefunden haben, die von humanitärer Hilfe, gerade auch im Libanon, abhängig sind, in einer Situation der Krise in der ganzen Region? Das verlangt eine Anstrengung, wie wir sie zuletzt 1979 hatten, als es darum ging, Millionen Bootsflüchtlinge aus Südostasien in der Welt zu verteilen. Alles andere wird nicht reichen. Und wenn die Mitgliedstaaten, wie bei diesem Abkommen, gar nicht eingebunden waren, wenn man in den Mitgliedstaaten gar nicht weiß, was die Kommission da vorschlägt, dann zeigt das nur, dass im Unterschied zur EU-Türkei-Erklärung, wo es ja um Milliarden zusätzliches Geld ging, das ist in diesem Fall nicht der Fall.
Und was können wir tun? Sie haben gesagt, das wird eine riesige Anstrengung sein. Man muss mit diesen Drittstaaten natürlich auch reden. Das wird eine gewaltige Herausforderung. Aber machen Sie es konkret. Was wären so Punkte, wo Sie sagen, das müsste jetzt kommen?
Wir müssen legale Wege anbieten, dass es möglich wird, für Syrer aus dem Libanon in andere Staaten aufgenommen zu werden. Als Signal auch an den Libanon, als Signal auch an Menschen, setzt euch nicht in die Boote. Es gibt legale Wege.
Was wäre so ein legaler Weg?
Ja, Resettlement. Das Resettlement ist weltweit in einer tiefen Krise. Ich war allerdings jetzt gerade, ich komme aus den USA zurück, da war ein Treffen von hohen Beamtinnen aus Australien, Kanada, den USA und anderen Ländern. Da ging es um die Zukunft des Resettlements, also der geordneten Aufnahme von Flüchtlingen. Und in den USA wurden da in den letzten Jahren einige Hunderttausende aufgenommen. Man setzt da auf Unterstützung auch von Familien, von Bürgern und Bürgerinnen. Da gibt es Ideen, das müsste man aufgreifen. Es geht da nicht darum, ein paar tausend Leute aufzunehmen. Also das eine, legale Wege. Das zweite, dauerhaft und klare Zusagen, dass man die Aufnahmegesellschaften, Städte, Gemeinden wirklich unterstützt, wie man das bei der EU-Türkei-Erklärung gemacht hat, 4 Jahre lang. Und das dritte, wenn man irreguläre Migration reduzieren will, dann hilft es nichts, auf Grenzschützer zu setzen. Die laufen den Schmugglern immer hinten nach. Dann muss man auf sichere Drittstaatslösungen setzen, also zu sagen, wer ab jetzt mit einem Boot irregulär kommt, der wird aufgenommen, der wird fair behandelt, aber das Verfahren findet dann nicht notwendigerweise in der EU statt. Dazu muss man sicheren Drittstaaten etwas anbieten. Und all das bedeutet viel, viel mehr Anstrengung, als ich derzeit von Seiten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten sehe.
Jetzt schauen wir nochmal auf den EU-Türkei-Deal. Der ist ja 2020 spätestens dann gescheitert. Erdogan hat ihn aufgekündigt, obwohl er sehr viel Geld bekommen hat und obwohl es wirklich gezielte Programme gab für Geflüchtlinge in der Türkei. Aber es lag wohl eher am autoritären Stil Erdogans und dass er eben Europa da mehr erpressen wollte. Auf jeden Fall gibt es diesen Deal heute nicht mehr. Wie kann man sich davor schützen, dass Delps-Deals, die vielleicht gut funktionieren, doch nicht klappen?
Die EU-Türkei-Erklärung war angelegt einmal für 4 Jahre und die EU hat zugesagt, dass sie diese 6 Milliarden in den 4 Jahren ausgeben wird. Das ist ihr nicht gelungen. Sie hat das Geld aber in 4 Jahren Projekten zugeordnet und Ende 2019 war dann überhaupt nicht klar, ob es weitergeht mit der Unterstützung. Und da hat dann die Türkei und der Präsident einen fatalen Fehler gemacht und hat gesagt, okay, wenn jetzt keine Zusage von neuer Hilfe kommt, und darauf hat die Türkei monatelang gedrängt, dann bringen wir die EU unter Druck, indem wir Leute an die Grenze bringen. Das ist gescheitert, allerdings um den hohen Preis, dass seit dem März 2020 Griechenland und die EU an den Grenzen auf Gewalt setzen, also gewaltsame, illegale Pushbacks auf dem Meer und an der Landgrenze. Und die Situation heute ist eine, wo alle verlieren. Wir wissen nicht, wie es mit der finanziellen Hilfe für die Türkei weitergehen wird. Wir wissen, dass es derzeit keine Rücknahmen von der EU, von Griechenland durch die Türkei von Flüchtlingen mehr gibt. Und gleichzeitig haben wir Pushbacks, Gewalt. Und trotzdem kommen noch Zehntausende Syrer im Jahr irregulär über die Grenzen und Deutschland weiß das, weil die meisten gehen nach Deutschland.
Was ist also die Lösung, Herr Knaus? Also wenn es nicht solche Abkommen sind, was könnte dann die Alternative sein?
Wir müssen Abkommen schließen, die irreguläre Migration entmutigen und dazu brauchen wir dauerhaft attraktive Angebote an die Partnerländer. Also wir müssen der Türkei jetzt sagen, jeder, der verliert derzeit von dieser Einigung. Wir schließen ein neues Abkommen mit einem neuen Stichtag. Wenn die Türkei ab diesem Stichtag Leute zurücknimmt, dann verpflichten sich europäische Staaten, Syrer anzubieten. Und Deutschland braucht ja sogar Arbeitsmigration. Also wenn man da jetzt kluge Programme entwickelt, wo man sagt, dass sich auch Syrer in der Türkei, die gewisse Qualifikationen bewerben können, um nach Deutschland zu kommen, nach Griechenland. Der griechische Migrationsminister hat angeboten, vor einem Jahr 20.000 Syrer im Jahr legal aufzunehmen. Dass man zeigt, wir nehmen Leute auf, wir zeigen Solidarität. Wir sehen, was die Nachbarstaaten Syriens leisten, aber wir wollen nicht, dass die Leute irregulär kommen. Und die irregulär kommen, die bringen wir zurück mit Garantien, dass sie dann faire Verfahren erhalten. Das bleibt die beste Lösung.
Aber leider auch eine sehr große Herausforderung. Vielen Dank an dieser Stelle an Gerald Knaus, Migrationsforscher. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Und ich hatte es bereits erwähnt, das Interview mit Gerald Knaus habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet. Jetzt geht es um viel Geld, um den Haushalt 2025 und nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Heißt, was jetzt nicht in den Haushalt kommt, das klappt nicht mehr in dieser Legislatur. Welche Ministerin, welcher Minister will da schon sparen? Aber es muss gespart werden, sagt zumindest Finanzminister Lindner. Es gibt eine Lücke von rund 25 Milliarden Euro. Bis heute konnten die Ministerien ihre finanziellen Vorstellungen für 2025 einreichen. Und jetzt wird im Hintergrund gedealt. Mehr Geld für Verteidigung. Kommt die Kindergrundsicherung wie geplant? Wie viel Klimaschutz können wir uns leisten? Können wir nicht doch noch mehr Schulden machen? Und. Immerhin, die Ampel will weniger streiten als beim letzten Mal. Frank Capellan.
Sven Christian Kindler warnt, es sind einfach nicht die Zeiten für knallharte Sparen. Im Deutschlandfunk erklärt der grüne Haushaltspolitiker, dass aus seiner Sicht gerade jetzt investiert werden muss. Notfalls eben auch mit der Aufnahme neuer Schulden.
Die Wirtschaft stagniert, gleichzeitig eskaliert die Klimakrise immer mehr. Wir haben irgendwie den russischen Angriffskrieg in die demokratische Ukraine, die die Sicherheit in ganz Europa bedroht. Und wir haben auch eine gesellschaftliche Polarisierung. Und deswegen ist es wichtig, in diesen Zeiten Investitionen hochzuhalten, soziale Sicherheit zu garantieren.
Nur nicht im Sozialbereich auf die Bremse treten, so wie es Christian Lindner fordert. Nicht bei der humanitären Hilfe kürzen, wie es sich der Finanzminister ebenfalls vorstellt. Auch nicht an die Entwicklungshilfe herangehen, wie es der FDP-Vorsitzende vorgeschlagen hat. Otto Fricke, Haushaltsexperte der Liberalen, erinnert am Morgen in unserem Sender daran, dass sich die gesamte Bundesregierung aber nun mal aufs Sparen verständigt habe.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Problem darin erst einmal besteht, dass wir im Haushalt 2024, also im Laufenden, ein Volumen haben, das sich auf ungefähr 475 Milliarden bezieht und dass die von der Bundesregierung, Achtung, nicht vom Finanzminister, sondern vom gesamten Kabinett für 2025 beschlossene Zahl auf 450 Milliarden beruft. Also ungefähr kann man sagen, ein mathematisches Delta von 25 Milliarden.
Ein mathematisches Delta, das ist eine schöne Umschreibung dafür, dass schlicht und einfach 25 Milliarden Euro eingespart werden müssen. Dabei hat Verteidigungsminister Boris Pistorius schon letzten Monat angekündigt, dass er eigentlich 6,5 Milliarden Euro mehr bräuchte, um das vom Kanzler der NATO zugesagte 2%-Ziel überhaupt erreichen zu können.
Es wird nicht alleine durch Umschichtung gehen bei den Beträgen, über die wir reden. Im Zweifel wird man auch über zusätzliche Schulden reden müssen. In dieser Koalition oder in der nächsten.
Neue Schulden in dieser Koalition aufzunehmen, das scheint aber kaum vorstellbar. Die FDP lehnt eine Reform der Schuldenbremse ab. Auch für neue Sondervermögen bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit und damit sogar die Unterstützung der Opposition.
Es gibt dafür keine Mehrheiten,
ist sich Freidemokrat Fricke völlig sicher. Allenfalls die Ausrufung einer sogenannten Notlage wegen ausufernder Kosten für die Ukraine könnte eine Schuldenaufnahme ohne Grundgesetzänderung möglich machen. Soweit allerdings sind die Koalitionäre noch nicht und so, wie der Finanzminister auf seinem Nein zu neuen Schulden und zu höheren Steuern beharrt, bringen die Grünen alte Forderungen wieder ins Spiel, mit denen sich die Milliardenlücke zumindest verringern ließe.
Man kann zum Beispiel umweltschädliche Subventionen abbauen, wie das Dienstwagenprivileg. Das ist schon lange überfällig, weil es vor allen Dingen klimaschädlich ist. Und es geht auch darum, dass wir darüber reden, wie wir eine gerechte Steuerpolitik machen, die vor allen Dingen Menschen mit hohen Vermögen, hohen Einkommen in den Blick nimmt.
Doch dabei dürften Grüne und SPD bei den Liberalen auf Granit stoßen. Die unter Druck stehende FDP wird einer Mehrbelastung der Besserverdiener nicht zustimmen. Von heute an geht es somit für die Ampel ans Eingemachte. Kanzler Scholz, sein grüner Vize Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner müssen die Dinge klären. Es geht um die Zukunft der Koalition, die wieder einmal vor einer ernsthaften Zerreißprobe stehen dürfte.
Das Pokern um den Haushalt 2025 hat begonnen, Frank Capellan berichtete. Wir haben es gerade gehört, es müssen wohl knallharte Prioritäten bei den Ausgaben für 2025 her. Und längst wird gemunkelt, Finanzminister Lindner setzt sich durch, beziehungsweise sein Vorschlag, nämlich besonders bei der Entwicklungshilfe zu sparen. Wie clever ist das angesichts der vielen internationalen Krisen und Kriege? Markus Sambale.
Die Zeiten sind ernst. Kriege und Krisen überall und dann noch die Folgen des Klimawandels. Doch das Geld aus Deutschland, um denen zu helfen, die darunter leiden, wird immer knapper. Das bekommt Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin von der SPD, seit Anfang des Jahres zu spüren. Zähneknirschend musste sie Einsparungen in ihrem Budget zustimmen, obwohl sie eigentlich sicher ist.
In solchen Zeiten brauchen wir mehr Entwicklungspolitik und nicht weniger.
Im kommenden Jahr wird es aber wohl noch enger. Gut 1 Milliarde Euro soll das Entwicklungsministerium dann einsparen, mit nur noch knapp 10 Milliarden Euro auskommen. Das ist zumindest die Vorgabe von FDP-Finanzminister Christian Lindner. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet. Die für Entwicklungspolitik zuständige SPD-Abgeordnete Senna Abdi hält das für ungerecht, denn der Etat fürs Entwicklungsministerium gehört ohnehin schon zu den kleineren im Bundeshaushalt.
Ich finde, dafür ist es unverhältnismäßig, wie viel in diesem Haushalt gekürzt wird.
Über die Höhe und den Nutzen von Entwicklungshilfe wird nicht nur in der Politik gestritten, sondern auch in der Gesellschaft. Und der Ton wird schärfer. Der sächsische CDU-Abgeordnete Carsten Körber warf der Bundesregierung vor kurzem im Bundestag vor, ihre Entwicklungspolitik nicht gut genug zu begründen.
Wenn die Leute das Gefühl bekommen, dass in Berlin man sich mehr für Klimaresilienz indischer Großstädte kümmert als um die Frage, wann im Erzgebirge der Bus kommt, dann wird Vertrauen auch verloren gehen.
Auch die SPD-Abgeordnete Abdi hört in ihrem Kölner Wahlkreis immer wieder kritische Fragen.
Wenn ich in meinen Wahlkreis komme und über Klimapolitik rede und mir die Leute immer begegnen, ja, aber das schaffen wir ja nicht alles alleine. Ja, klar, schaffen wir auch nicht. Aber gerade deswegen müssen wir doch Länder, vor allem des globalen Südens, auch dazu befähigen, gegen den Klimawandel auch angehen zu können.
So sieht es auch Entwicklungsministerin Schulze.
Mich besorgen diese populistischen Rufe, dieses sich abgrenzen, dieses sich ins Nationale hier wieder zurückziehen wollen, ins Schneckenhaus zurückziehen wollen.
Auch international aktive Hilfsorganisationen kritisieren, dass bei der Entwicklungshilfe weiter gekürzt wird. 14 von ihnen fordern deshalb in einem Brief an den Finanzminister ein Umdenken. Justina Chambellan von der Welthungerhilfe befürchtet großen Schaden, gerade bei denen, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind.
Wenn es plötzlich Jahr für Jahr 10% des Budgets für Entwicklungszusammenarbeit und 20% des Budgets für humanitäre Hilfe gestrichen wird, da entsteht tatsächlich ein Loch, der kaum zu kompensieren ist.
Die Hilfsorganisationen, aber auch die Ministerin werden noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um größere Einschnitte bei der Entwicklungshilfe doch noch irgendwie zu verhindern.
Markus Ambale darüber, dass beim Haushalt 2025 besonders bei der Entwicklungshilfe gekürzt werden könnte. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen des Tages kurz zusammengefasst. Pro-palästinensische Proteste gegen das Vorgehen Israels im Gazakrieg, sie sind in den vergangenen Wochen an verschiedenen US-Hochschulen eskaliert und nun hat sich US-Präsident Biden dazu geäußert.
Die USA seien keine autoritäre Nation, die Menschen zum Schweigen bringt, sagte der Präsident in einer kurzen Ansprache. Meinungsunterschiede würden nicht unterdrückt. Die USA seien aber auch kein gesetzloses Land, es müsse Ordnung herrschen. Biden forderte, dass Antisemitismus oder die Androhung von Gewalt gegen jüdische Studierende keinen Platz auf dem Campus haben dürften. Er sagte aber auch, dass er seine Politik gegenüber Israel nicht aufgrund der Proteste ändern wird. Biden hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass Israel das Recht hat, sich gegen die Terrorangriffe der Hamas zu wehren. Seine Regierung unterstützt Israel militärisch. Gleichzeitig fordert er aber auch, dass die unbeteiligten Menschen im Gazastreifen bei Angriffen der israelischen Armee beschützt und außerdem mit ausreichend Nahrung versorgt werden. Die Studentenproteste hatten sich in den vergangenen Tagen auf die ganze USA ausgeweitet. An wenigstens 30 Hochschulen, unter anderem in Texas, New Hampshire und New York, demonstrieren Studierende gegen das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Sie fordern unter anderem, dass sich die Universitäten von Unternehmen distanzieren, die Beziehungen zu Israel haben. In vielen Städten gibt es Zeltlager, die zum Teil von der Polizei geräumt worden sind. Zig Studenten wurden verhaftet.
Aus den USA der Kurzbericht von Katrin Brandt. Israels Angriffe im Gazastreifen haben nach Einschätzung der UN-Entwicklungsagentur UNDP die schwersten Zerstörungen einer Region seit 1945 verursacht. Jan Busche.
Ein solches Ausmaß der Zerstörung habe man seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen. Die UN-Agentur schätzt, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens mindestens bis 2040 dauert. Demnach sind bis Mitte April 370.000 Wohneinheiten beschädigt worden. Fast 80.000 sind vollständig zerstört. Unterdessen hat die Türkei offenbar den gesamten Handel mit Israel eingestellt. Laut Finanzdienst Bloomberg ist dies eine Reaktion auf die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Israels Außenminister Katz reagierte empört und kritisierte den türkischen Präsidenten Erdogan, der sich, so Katz, wie ein Diktator verhalte.
Im Juni soll erneut über einen Frieden in der Ukraine gesprochen werden. Die Schweiz hat dazu offiziell zu einer Konferenz geladen und mehr als 160 Delegationen sollen dabei sein.
Der Gipfel finde auf Ebene der Staats- und Regierungschefs statt, mit dem Ziel, einen Friedensprozess anzustoßen. Der Staatssekretär im Schweizer Außenministerium, Alexandre Fasel, sagte der ARD:
Es geht darum, den Prozess hin zu einem Friedensprozess, zu einer verhandelten Lösung vorzubereiten, in dem die Fragen definiert werden, die die Kriegsparteien ab jetzt diskutieren könnten. Also Fragen herausnehmen aus der kriegerischen Auseinandersetzung und bearbeiten.
Dabei könne es beispielsweise um den Austausch von Gefangenen gehen oder die Getreideexporte. Russland hatte eine Gipfelteilnahme allerdings schon früh schroff ausgeschlossen und bekam daher nun auch keine Einladung. Zum jetzigen Zeitpunkt, wie es vom Schweizer Außenministerium heißt. Aber natürlich sei ein Friedensprozess ohne Russland nicht denkbar, so Staatssekretär Fasel. Die Konferenz im Juni solle erst einmal überhaupt Bewegung in den festgefahrenen Konflikt bringen.
Und die Frage ist dann, ab welchem Zeitpunkt beide Parteien sich herbeifinden, zusammen zu reden, entweder direkt oder durch Vermittler.
Die Friedenskonferenz findet auf Bitten der Ukraine statt. Ort ist ein Nobelhotel auf dem Bürgenstock, einem Berg am Vierwaldstätter See.
Starker Regenfall und heftige Überschwemmungen haben im Süden Brasiliens Todesopfer gefordert. Anne Herberg.
Erneut erleiden Teile Brasiliens Extremwetter. Im Süden des Landes gibt es seit Tagen heftige Regenfälle, die zu Überschwemmungen geführt haben. Mindestens 13 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Mehr als 20 gelten als vermisst und mindestens 3000 haben ihr Dach über dem Kopf verloren. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, hat inzwischen den Notstand ausgerufen. Es herrsche eine, Zitat, kriegsähnliche Situation. Das Militär ist mit mehr als 300 Einsatzkräften und 5 Hubschraubern im Einsatz. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will sich noch diesen Donnerstag vor Ort ein Bild der Lage machen. Der Regen hatte am Montag begonnen und Überschwemmungen sowie Erdrutsche ausgelöst. Häuser und Brücken wurden dabei beschädigt, zahlreiche Straßen unpassierbar. Betroffen waren mehr als 100 Gemeinden, auch die Hauptstadt von Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Betroffen ist auch das Takari-Tal, das stark von deutscher Einwanderung geprägt ist und wo eine Minderheit immer noch den Dialekt Rio Grandenser Hunsrücke spricht. Die Region war bereits im vergangenen September von Unwettern und Überschwemmungen mit mindestens 42 Todesopfern betroffen.
Und der Tag an der Börse, den fasst Heidi Radwilas zusammen.
Als US-Notenbankchef Powell nach der Zinssitzung gestern Abend vor die Kameras trat, hatte er eine enttäuschende und eine erleichternde Nachricht dabei. Die Enttäuschung? Anders als von vielen auf den internationalen Aktienmärkten erhofft, sagte er nichts dazu, wann in diesem Jahr die hohen Leitzinsen wieder gesenkt werden könnten und ob überhaupt. Dafür machte er aber auch klar, das Gegenteil, also eine weitere Erhöhung der Leitzinsen, sei unwahrscheinlich. Weil die Inflation in den USA nach wie vor hoch und der Arbeitsmarkt robust ist, hatten Marktteilnehmer zunehmend befürchtet, die Zinsen könnten doch weiter angehoben werden. Ob bei den Börsianern eher die enttäuschende oder die erleichternde Nachricht verfing, lässt sich nicht eindeutig sagen. Größere Auswirkungen auf den DAX hatten die Nachrichten jedenfalls nicht. Das Deutsche Börsenbarometer gab heute leicht um 0,2% nach, auf 17.897 Punkte und rangiert damit erneut unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 18.000 Punkten. Neben den geopolitischen Spannungen sorgen weitere enttäuschende Wirtschaftsdaten für Zurückhaltung bei den Anlegern. So hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland für das laufende Jahr erneut nach unten korrigiert, auf nunmehr 0,2%. Größter Gewinner im DAX war heute das Papier von Bayer. Fast 3% im Plus. Weil ein US-Berufungsgericht im Streit um die verbotene Chemikalie PCB ein Urteil gegen Bayer aufgehoben hatte.
Heidi Radwilas berichtete. Die Zahl klingt sehr hoch und hinter ihr steckt denkbar viel Verzweiflung. Jedes Jahr begehen 10.000 Menschen in Deutschland Selbstmord, so Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Das soll sich ändern mit der ersten nationalen Suizidpräventionsstrategie. Sie wurde heute vorgestellt, Steffen Wurzel.
In Deutschland soll es künftig eine zentrale Stelle geben, die sich ums Thema Suizidprävention kümmert. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin angekündigt. So brachte er eine einheitliche und rund um die Uhr erreichbare Notfalltelefonnummer ins Spiel. Weiterer Vorschlag: bestimmte neuralgische Stellen, an denen sich Menschen das Leben nehmen, etwa Brücken, sollen besser geschützt werden. Bisher, so der SPD-Politiker, werde Suizid und das, was damit einhergehe, viel zu wenig beachtet. Und das müsse sich ändern.
Wir müssen den Suizid enttabuisieren. Also über Mord wird in Deutschland jeden Tag gesprochen. Aber wir haben also pro Jahr um die 200 Morde. Wir haben 10.000 Suizide.
Lauterbach will sich mit seiner heute vorgestellten Strategie nicht nur um Betroffene selbst besser kümmern, auch Angehörige von Menschen, die sich das Leben genommen haben oder das vorhaben, sollen verstärkt in den Blick genommen werden.
Es sind oft Tragödien auch für die Familien. Das ist also nicht etwas, was den Einzelnen alleine betrifft, sondern oft sind es die Kinder, die dann darunter besonders leiden.
Um Menschen besser zu helfen, die im Gesundheitswesen und in der Pflege arbeiten, sollen diese besser geschult werden, um sie fürs Thema Suizid zu sensibilisieren. Die Psychiaterin und Suizidpräventionsexpertin Ute Lewitzka nannte die heute vorgestellte Strategie der Bundesregierung einen Meilenstein. Sie lobte vor allem die geplante zentrale Stelle, die sich ums Thema Suizidprävention kümmert. Diese Stelle soll beraten und die Erkenntnisse anderer Stellen bündeln, die im Bereich der Suizidvorsorge arbeiten.
Natürlich gab es schon über die letzten Jahre ganz viele regionale und Bundeslandebene bezogene Angebote. Was das Problem ist, und das würde ich gerne heute hier benennen, dass viele von diesen gerade niedrigschwelligen Angeboten oft projektbasiert sind und damit zeitlich befristet finanziert sind. Und das macht die Arbeit schwer.
In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Suizide in Deutschland zwar deutlich zurückgegangen, seit Anfang der 1980er Jahre hat sie sich fast halbiert, seit einigen Jahren aber stagniert die Zahl nun in etwa. Die jüngsten verfügbaren Zahlen sind 2 Jahre alt und kommen vom Statistischen Bundesamt. Demnach nahmen sich 2022 bundesweit gut 10.100 Menschen das Leben. Damit starben durch Suizide mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Gewaltverbrechen und den Konsum illegaler Drogen zusammengerechnet. Mehr als 100.000 Menschen versuchen jedes Jahr, sich das Leben zu nehmen. Ulrich Hegal von der Deutschen Depressionshilfe sagte im Fernsehsender Phoenix:
Die höchsten Suizidraten haben Männer und vor allem alte Männer. Die höchsten Suizidversuchsraten haben junge Frauen. Also die höchsten erschreckend hohe Suizidraten haben alte Männer.
Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums waren zwischen 50% und 90% der Suizidopfer in Deutschland psychisch erkrankt, zum Beispiel an Depressionen, Psychosen, Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen. Der Bundestagshaushaltsausschuss hatte die Bundesregierung vor 1,5 Jahren aufgefordert, die heute vorgestellte nationale Suizidpräventionsstrategie zu erarbeiten. Auch im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, das Thema der Suizidvorsorge anzugehen.
Aus unserem Hauptstadtstudio Steffen Wurzel. Sexueller Missbrauch und Scham, das hängt oft zusammen. Denn wer Missbrauch erlebt, will, kann oft nicht darüber sprechen, ist verletzt, verängstigt, verzweifelt. Gerade auch, wenn es um Kinder geht. Das bundesweite Hilfetelefon sexueller Missbrauch ist hier eine wichtige Anlaufstelle. Und heute feiert es 10-jähriges Jubiläum. Vera Wolfskämpf.
Okay. Hilfetelefon sexueller Missbrauch, guten Tag.
Jeden Monat rufen 500 Menschen beim Hilfetelefon an. Viele, weil sie sich Sorgen machen um Kinder oder Jugendliche. Und es kann auch ein noch unkonkreter Verdacht sein, betont Silke Noack, die Leiterin.
Wenn Sie einfach nur in Anführungsstrichen komisches Gefühl haben, dann laufen Sie damit doch nicht zum Jugendamt oder zu der Polizei. Und was kann passieren? Sie machen nichts.
Im schlimmsten Fall leidet ein Kind dann weiter unter sexueller Gewalt. Das Hilfetelefon soll deshalb die erste Anlaufstelle für alle Fragen sein. Oft wollen Angehörige wissen, was sie tun können, wie in diesem nachgestellten Telefonat. Denn natürlich bleibt jeder Anruf anonym.
Was sie einfach dokumentieren, was sagt ihre Tochter? Gar nicht großartig nachfragen, sondern das, wann sagt sie das und was hat sie gesagt.
Seit rund 3 Jahren gibt es auch eine Online-Beratung. Hier melden sich mehr als 200 Menschen im Monat über einen Chat oder per Mail. Beraterin Tanja von Bodelschwing sieht da viele Vorteile.
Vor allem glaube ich, dass man nicht aussprechen muss, was einem passiert ist und dass man über die Mails nachdenken kann, dass man auch über die Antworten nachdenken kann, sich Zeit lassen kann.
Die Beraterin erzählt, dass sich online mehr Jugendliche melden und viele Betroffene.
Viele sind akut betroffen durch sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie. Und es gibt auch viele Jugendliche, die einfach was im Freundeskreis oder durch einen Partner, eine Partnerin erlebt haben, was hochgradig belastend ist oder war.
Viele bräuchten Hilfe, einzuordnen, was ihnen angetan wurde. Manche fragen danach, wie sie weiter vorgehen können. Für konkrete Schritte wird aber der Kontakt zu Beratungsstellen vor Ort vermittelt.
Da können sie erstmal als Mutter, als Angehörige hingehen und sich erstmal beraten lassen. Ja? Genau. Und dann mit ihrer Tochter.
Nicht immer sei es einfach, überall gute Ansprechstellen zu finden, sagt Silke Noack, Leiterin des Hilfetelefons.
Also wir haben natürlich nicht genug Fachberatungsstellen vor Ort. Das ist nach wie vor so und das ist, weil die einfach auch nicht gut finanziert sind und werden. Aber wirklich sexualisierte Gewalt kannst du nicht am Telefon beenden. Da brauchen sie eine Ansprechperson vor Ort.
Auch Kerstin Klaus sieht da die Politik in der Pflicht. Sie ist Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Neben Beratungsstellen sei mehr Fachwissen in Schulen, Kindergärten und Vereinen nötig.
Wir sind viel zu schlecht in der Schulung von Fachkräften. In der grundständigen Ausbildung findet das Thema sexuelle Gewalt nicht statt.
Zudem fordert Kerstin Klaus mehr Aufmerksamkeit. Alle müssten wissen, es kann in ihrer Umgebung betroffene Kinder und auch Täter oder Täterinnen geben.
Dann fangen wir an, anders hinzuschauen. Dann trauen wir uns ein Stück weit mehr auch nachzufragen.
Dabei unterstützt auch das Hilfetelefon als ein Baustein, um sexuelle Gewalt zu beenden.
Vera Wolfskämpf berichtete. Kennen Sie das? Sie werden angerufen, angeblich weil ein Problem mit Ihrem Computer, Ihrem Handy, Ihrem Bankkonto aufgetreten ist, was die freundliche Firma am Hörer beheben könnte, wenn Sie Bankverbindungen preisgeben. Klar, es geht um Betrugsmaschen am Telefon und da ist Ermittlern in Baden-Württemberg nun ein Coup geglückt. Phyllis Kükrikoll.
Ein Schlag gegen einen Callcenter-Ring, den es so in Europa noch nicht gegeben haben soll. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strubel gibt sich zufrieden mit der Operation Pandora, mit der Betrugsmaschen im Wert von rund 10 Millionen Euro verhindert werden konnten.
Ermittlungsbehörden aus Baden-Württemberg haben europaweit erfolgreich, ja vermutlich den europaweit größten Callcenter-Betrug aufgedeckt.
Auf die Spur des Callcenter-Rings waren die Ermittlungsbehörden gekommen, nachdem ein Bankangestellter im Raum Freiburg sie alarmierte. Eine 76-jährige Bankkundin wollte plötzlich mehr als 100.000 Euro abheben, so Justizministerin Gentges.
Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass von einer internetbasierten Rufnummer Betrugsstraftaten der unterschiedlichsten Deliktsphänomene, also falscher Polizeibeamter, Online-Banking-Phishing und Abo-Fallen europaweit begangen wurden.
9 Beschuldigte sollen über virtuelle Telefonanlagen Callcenter betrieben haben. Das Anfang des Jahres eingerichtete Cybercrime Center hatte also den ersten richtig großen Fall. Das Zentrum ist die zentrale staatsanwaltschaftliche Ansprechstelle für Cybercrime und gab den Ermittlern des LKA die nötige Rückendeckung für das Abhören der Telefongespräche, so Innenminister Strobel.
Das LKA Baden-Württemberg verfolgte in Echtzeit die Gespräche der Callcenter. Dazu waren ab Dezember 23 weit über 100 Beamtinnen und Beamte im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz.
Mehr als 1,3 Millionen Gespräche haben die Beamtinnen und Beamten gesichert. Das waren laut dem Innenminister mehr als 1.000 Anrufe die Stunde. Die Ermittler hätten zum Teil zeitgleich bis zu 30 Gespräche beobachtet. Der Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, Andreas Stenger, beschreibt, wie so ein Anruf der falschen Polizei oder sogar vorgegebener Staatsanwaltschaft nach ähnlichem Muster abläuft.
Hier sind Einbrecher unterwegs. Wir haben welche festgenommen, in deren Notizbuch ist ihre Adresse und ihr Name angegeben. können. Und irgendwann kommt die Frage nach Wertgegenständen in der Wohnung, die man im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichern muss.
Man habe nicht lange gezögert und die potenziellen Betrugsopfer mit sogenannten Sensibilisierungsanrufen gewarnt, so Stenger. Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften in ganz Baden-Württemberg waren eingebunden. Auch Behörden in Bayern, Sachsen und Berlin, das Bundeskriminalamt und Europol. Dann der Zugriff am 18. April, dem sogenannten Action Day, zusammen mit den Behörden in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Serbien und Libanon. Das Ergebnis? 12 Callcenter wurden zerschlagen, 20 Festnahmen, von denen 16 Personen in Untersuchungshaft im Ausland sitzen.
Das war der Bericht von Filiz Kükregol. Wohin steuert Georgien? Wie hoch ist der russische Einfluss? Die Regierung will ein Gesetz verabschieden, das ausländische NGOs und ausländische Medien in Georgien strenger reguliert. Es solle dabei nur um mehr Transparenz gehen. Die Opposition sieht das anders. Das Gesetz ziele, genau wie eines in Russland, darauf ab, NGOs und Medien zu Agenten, Spionen und Verrätern zu erklären. Seit Tagen ziehen tausende Georgier auf die Straße, fordern einen proeuropäischen Kurs. Björn Blaschke.
Die Stimmung bei den Demonstrationen in Georgiens Hauptstadt Tiflis in den vergangenen Tagen immer angespannter. Kommen die Protestierenden den Parlamentstüren zu nahe, setzt die Polizei Reizgas ein und Wasserwerfer. Die Zurückgedrängten reagieren mit Pfiffen, blasen in Trillerpfeifen oder Tröten. Einige schmeißen Wasserflaschen und Steine auf die Polizisten, die mit Helmen und Schutzschilden ausgerüstet sind. Trotzdem sollen mehrere Beamte Verletzungen erlitten haben, sowie auch Demonstrierende. Die meisten von denen zeigen sich unerschütterlich, wie David. Wir haben vor nichts Angst. Das ist unsere Zukunft und wir wählen Europa. Die mittlerweile fast täglichen Auseinandersetzungen entzünden sich an einem Gesetzentwurf mit einem sperrig klingenden Namen. Er lautet über die Transparenz ausländischer Einflussnahme. Die Regierung plant, den Entwurf in den kommenden Tagen durchs Parlament zu bringen. Sollte ihr das gelingen, müssten alle Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland erhalten, ihre Einkünfte offenlegen. Genauso heißt es E-Mail-Wechsel. Von notwendiger Transparenz spricht die Regierungspartei. Die Opposition im Parlament sagt, es ist ein russischer Gesetzentwurf. Der fünfte Artikel ist russisch, weil dieses Gesetz ebenso wie ein Kreml-Gesetz darauf abzielt, Menschen öffentlich zu Agenten, Spionen und Verrätern zu erklären. In zweiter Lesung stimmten gestern 83 Abgeordnete für den Gesetzentwurf, 23 dagegen. Danach kam es zu Handgreiflichkeiten im Parlament. Russen raus, die Reaktion der Menschen vorm Parlament. In Russland nutzen die Behörden seit 2012 eine ähnliche Rechtsvorschrift, so die Kritik, um systematisch die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien zu zerschlagen. Darauf ziele auch die Regierungspartei in Georgien ab, so Demonstrante Nina. Wir glauben nicht, dass es um Transparenz geht. Es geht um Kontrolle von Medien und Nichtregierungsorganisationen. Ich sage, es ist pro-russisch. Georgien genießt seit vergangenem Dezember EU-Beitrittskandidatenstatus. Die Menschen, die dieser Tage lautstark vors Parlament ziehen, wollen, dass daraus eine Mitgliedschaft wird. Auch Dimitri. Wir müssen gegen dieses Gesetz kämpfen und gegen alles, was uns von Europa fernhält. Und wir müssen unser Bestes geben, so schnell wie möglich in die EU zu kommen. Die Regierungspartei möchte erklärtermaßen ebenfalls eine Annäherung an die EU. Gleichzeitig unterhält sie jedoch gute Beziehungen zu Russland. Widersprüchlichkeit möchten ihre Politiker darin nicht erkennen. Anders der Führer der größten Oppositionspartei im Parlament. Er sei vorletzte Nacht festgenommen und von Polizisten geschlagen worden, hieß es aus seinem Umfeld. Mit offensichtlichen Verletzungen an der Nase und einem Auge forderte er danach im Parlament die Regierungspartei auf, vom eingeschlagenen Weg abzukehren. Es sind nur noch 5 Monate bis zur Parlamentswahl. Vielleicht werde ich mit diesem Auge nie wieder sehen können. Aber im Land wird man die Wahrheit erkennen.
Björn Blaschke über proeuropäische Proteste in Georgien. Und damit zu den Kommentaren von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Khaled Nahar, vorgetragen von Anja Jatzischan.
Ein Thema in den Zeitungen ist die nationale Suizidpräventionsstrategie, die Gesundheitsminister Lauterbach vorgestellt hat. Damit will die Bundesregierung versuchen, die Zahl der Suizide zu senken. Die Badische Zeitung aus Freiburg erklärt, den am besten belegten Effekt hat ein erschwerter Zugang zu Bahngleisen, Brücken und Hochhäusern. Die nationale Strategie, deren Kosten sich, laut Lauterbach, noch nicht abschätzen lassen, scheint tatsächlich geeignet, Leben zu retten. Sie verdient eine ausreichende Finanzierung. Die Freie Presse aus Chemnitz betont, durch Suizid sterben in Deutschland jedes Jahr 9.000 Menschen. Zuletzt waren es sogar einmal 10.000. Diese Zahl erzählt von großer psychischer Not der Betroffenen, aber auch vom Leid der Familien und des Umfelds. Die nationale Suizidpräventionsstrategie, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, jetzt vorgelegt hat, ist also überfällig. Die Frankfurter Rundschau kritisiert, Gesundheitsminister Lauterbach sollte vor Monaten ein Konzept für eine bessere Suizidprävention vorlegen. Dass er die Frist des Bundestags verstreichen ließ, ist symptomatisch dafür, wie fahrlässig Deutschland mit dem Thema umgeht. Es braucht dringend verlässliche Hilfe, rund um die Uhr, nachhaltig finanziert. Eine Selbstverständlichkeit in einem Sozialstaat. Aber leider haben vulnerable Gruppen keine Lobby. Ein anderes Thema. Die EU plant einen Flüchtlingsdeal mit dem Libanon. Für Milliardenhilfen aus Brüssel sollen syrische Migranten im Libanon gehalten werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, es kann einem Bauchschmerzen bereiten, wenn ein so dysfunktionales und von Korruption durchzogenes Land wie Libanon 1 Milliarde Euro von der EU erhält. Wenn es darum geht, irreguläre Migration schon in den Herkunfts- und Transitländern abzuwehren, wie es sich die EU vorgenommen hat, dann hat man es eben nicht mit Musterstaaten zu tun. Das Straubinger Tagblatt unterstreicht, die EU hat im Augenblick kaum eine Wahl. Gelingt keine bessere Steuerung der irregulären Migration, drohen die rechtspopulistischen Kräfte auf EU- und Landesebene immer noch stärker zu werden. Was dann am Ende bedeuten könnte, dass Europa auch für echte Schutzbedürftige kein sicherer Hafen mehr ist. Die Mediengruppe Bayern, in der die Passauer Neue Presse erscheint, mahnt. Natürlich, die kleine Insel Zypern ächzt unter den vielen syrischen Migranten und sucht verständlicherweise nach einer Lösung. Die Europäische Union soll und muss handeln. Doch wer hunderte Millionen von Euro in ein dysfunktionales, korruptes Land pumpt und dann einfach hofft, die Flüchtenden würden dort gut behandelt, der macht sich selbst etwas vor.
Und mit der Presseschau endet dieses Journal vor Mitternacht. Maria Grunwald sagt Danke für Ihre Aufmerksamkeit und kommen Sie gut und geruhsam durch diese Nacht.